Ich grüße auch die neuen Gesichter unter uns, auch die Besucher. Ich habe gehört, ein Besuch aus Oberhessen ist da. Das ist ja für uns totales Ausland. Auch hier herzlich willkommen. Bitte? Von Reutlingen. Das sind auch Ausländer. Richtig. Die grüßen wir auch ganz herzlich. Und wir lesen jetzt den Schluss des Philipperbriefes miteinander. Damit ist noch nicht Schluss vor den Ferien. Das möchte ich vorausschicken. Wir haben noch 2 Bibelstunden und das sei hier auch schon gleich angefügt, ab 1. Juli ist ja diese Kirche für uns wenigstens für diese Gelegenheiten geschlossen und geöffnet für die breitere Öffentlichkeit, weil ab 1. Juli hier eine Ausstellung der Landeskirche eingerichtet wird, die 3 Monate offen sein wird zu Ehren des 450-jährigen Jubiläums. Ich habe, das muss ich eingestehen, schwer darum gekämpft, gegen diese Ausstellung in einem Kirchenraum. Ich sagte, das sei wie in Russland. Wenn man Kirchen, die man immer wieder hätte im Gebrauch genommen, man jetzt wieder zu Ausstellungen machen, das sei eben doch keine Möglichkeit. Wir seien froh, dass wir hier seien. Aber in der Tat, ich muss das eingestehen, diese Räume hier sind die einzigen, die ständig und richtig gut bewacht sind. Und das meiste sind ohnehin die Sommerferien, sodass wir es gerne zugestanden haben. Aber unsere übernächste Stunde der Bibel wird im Chor der Stiftskirche sein und die Abendmahlsfeiern im Juli, August, September auch, so wie wir es von früher gewohnt waren, im Chor der Stiftskirche. Also wenn Sie nicht mehr daran denken sollten und kommen hierher und es verschlossen, so ist es nicht deshalb, weil der Pfarrer fluchtartig Stuttgart verlassen hat, sondern weil er jetzt drüben in der Stiftskirche zu reden hat. Wir wollen dann heute Philipper 4 lesen und die letzten 2 Mal möchte ich dann mit Ihnen noch ein Kapitel des Kolosserbriefes betrachten. Kolosser 2, ein schwieriges Kapitel, aber vielleicht gerade für das Sommertief richtig. Philipper 4 heute. Philipper 4. Also meine lieben und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Euodia ermahne ich und Syntyche, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, meine treue Gefährte, stehe ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, mit Clemens und meinen anderen Gehilfen, deren Namen in dem Buch des Lebens sind. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe, sorget nichts. Sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder Kraft habt, für mich zu sorgen. Wiewohl ihr alle Wege darauf bedacht waret, aber die Zeit hat's nicht wollen leiden. Nicht sage ich das des Mangels halben, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie ich's finde. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut, ich kann beides satt sein und hungern, beides übrig haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Doch ihr habt wohlgetan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Ihr aber von Philippi wisst, dass von Anfang meiner Predigt des Evangeliums an, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonik sandet ihr für meinen Bedarf einmal und danach noch einmal, nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich zugerechnet werde. Denn ich habe alles und habe überflüssig, ich habe die Fülle, da ich empfing durch Epaphroditus, was von euch kam, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird ausfüllen all euren Mangel nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßet alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, sonderlich aber die von des Kaisers Hause. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geiste. Wenn wir jetzt miteinander einen Gang durch unsere Stiftskirche machen würden und dann fragen, was gefällt Ihnen eigentlich an unserer Stiftskirche am meisten, so hätten wir sicher viele Antworten. Es gibt solche, denen überhaupt nicht viel daran gefällt, weil sie nicht wieder so aufgebaut worden ist, wie sie vor 1944 gestanden. Sie lassen keinen guten Faden. Diese Leute melden sich gegenwärtig sehr stark wieder. Aber auch andere, die schon jahrelang diese Kirche besucht haben und besuchen, die haben so eine bestimmte Stelle, ein bestimmtes Kunstwerk, was ihnen am meisten zusagt, was ihnen das Liebste ist an der Stiftskirche. Ich weiß nicht, was es ihnen ist. Vielleicht die meisten wissen um das Wertvollste, den Schutzmantel Christus dort in der Taufkapelle. Viele Andachten und Predigten wurden schon darüber gehalten, vielleicht zu viele. Andere sagen, ist mir zu klein, mir gefallen mehr die württembergischen Grafen, diese Steinmetzarbeit von Sem Schlör aus dem Mittelalter. Ich muss selber gestehen, diese Raubritter haben mein Gefallen nie richtig gefunden. Ich weiß heute noch nicht, was diese Heiligen in Anführungszeichen eigentlich in der Kirche verloren haben. Aber hinten steht dieser bescheidene, betende Ritter. Oder sind es die in Holz getriebenen Werke der Barmherzigkeit entlang der Empore, die man deshalb meistens nicht sieht, weil sie so schlecht beleuchtet sind? Oder ist es dieses mächtig schöne Kreuz von Scheible, das über dem Altar hängt? Ich möchte Ihnen gestehen, das für mich immer eindrucksvollste ist, sowohl wenn ich hinten in der Kirche sitze, als auch wenn ich auf der Kanzel zu stehen habe und es gar nicht sehe. Für mich ist es nach wie vor der Gerichtsengel an der Säule der Kanzel, oben dort aus dem Stein getrieben. Dieser Gerichtsengel, er ist meistens angestrahlt, schauen Sie sich ihn einmal wieder an. Er hat eine Trompete, eine Tuba und er stößt ja dann eigentlich ins Horn, wenn er das Zeichen dafür bekommt, nämlich wenn die Wiederkunft Jesu Christi eintritt. Dieses Werk erinnert an 1. Thessaloniker 4, Vers 16, mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herniederkommt. Er wartet also auf diesen Befehl. So wird man auf der Kanzel nicht nur an Johannes Brenz erinnert, der unten zu Füßen liegt und der ja dann herauskommt und heraufkommt, wenn man das Wort Gottes nicht rein predigt, sondern man wird von oben her daran erinnert, dass dieser Herr wiederkommt. Erinnert von unten an das Wort, das uns von gestern nach heute überliefert worden ist. Und von oben her erinnert an den Herrn, der von morgen auf uns zukommt. Nicht nur der Prediger, sondern wir alle. Alle, die die Stiftskirche besuchen, werden oder sollen sonntäglich daran erinnert werden, durch diesen Gerichtsengel, dass der Herr nahe ist. Unsere Heimat ist im Himmel. Oder so, wie wir es immer wieder sagen, ein Tag, der sagt es dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. Wir sind Leute im Wartestand. Wir sind eine Reisegesellschaft. Wir sind eine Wandergruppe hin zur Ewigkeit. Der Herr ist nahe. Das steht in der Mitte dieser Verse. Der Herr ist nahe. Das kann sicher auch das heißen, dass dieser Herr zu uns nahe gekommen ist. Dass er nicht in der Entfernung geblieben, auf Distanz, irgendwo im Weltenraum, ein ferner Weltenlenker, eine nebulose Ferne. Dieser Gott ist uns in Jesus Christus nahe gekommen, ganz nahe gerückt, auf die Pelle gerückt. Einer, der uns am Pfingsten noch sogar noch näher, näher als wir uns selbst sein können, zu uns gekommen durch seinen Heiligen Geist, durch seinen Heiligen Geist. Und im Abendmahl zeigt er es uns. Wir können es beißen, wir können es essen und trinken. Ach, mein Herr Jesu, dein Nahesein bringt großen Frieden ins Herz hinein. Und wenn Sie vielleicht auch an diesem Abend an der Ferne Gottes leiden und dass Sie sagen, ich spüre nichts von diesem Gott. Ich habe nichts von diesem Gott. Er ist vielleicht doch nur ein ferner Weltenlenker oder John Steinbeck, der mit Selbstmord aus dem Leben schließlich gegangen ist. John Steinbeck sagte und sprach immer nur vom fernen, unnahbaren Gott. Und wenn Sie auch an diesem fernen, unnahbaren Gott leiden, dann hören Sie das. Dieser Gott ist nicht fern. Er ist Ihnen näher, als Sie sich selbst sind. Mit seinem Geist umgibt er Sie. Mit seinem Geist durchdringt er Sie. Er stellt Sie vor seine Ewigkeit. Keiner ist mit sich allein. Dieser Geist ist seit Pfingsten da. Nur eins. Diese Aussage, der Herr ist nahe, die schließt die andere nicht aus, sondern sie gehört dazu wie die zweite Hälfte einer geschliffenen Schale. Nämlich, der Herr ist nahe. Der letzte Advent ist nicht fern. Das ist kein ferner Silberstreif am Horizont. Das ist für Paulus ein dicht bevorstehendes Ereignis. Zwar schreibt er nicht von Zeit und Stunde, Paulus ist kein Jenseitsspekulant, aber für ihn ist die Tür zwischen Ewigkeit und Zeitlichkeit, zwischen Jenseits und Diesseits nur angelehnt. Für mich auch heute wieder eine Aussage, die stimmt, wenn man vom Friedhof kommt, und oft kommt man vom Friedhof, und wenn man wie heute draußen auf dem Fangelsbach-Friedhof hinter dem Sarge dreinläuft und dann dieser Sarg der Erde übergeben wird. In diesem Augenblick, wo die Vögel in den Bäumen sitzen und zwitschern und trillieren, so als ob sie überhaupt nichts von dem Leid und dem Abschied wüssten, da spürt man es. Und Stunden zuvor hatte ich es in diesem Text gelesen, die Tür zwischen Ewigkeit und Zeitlichkeit ist nicht ins Schloss gefallen. Sie ist nur angelehnt. Und für den Christen, der Abschied nimmt und der geht, ist es nur ein Hindurchgehen in eine andere Wirklichkeit. Nicht ein Hinweggehen, ein Hindurchgehen, weil dieser Herr nahe ist. Und durch diese Tür kann er jederzeit wieder eintreten in die Wirklichkeit. Und so möchten wir es an diesem Abend doch noch einmal formuliert haben und festgesetzt. Und gerade mitten eigentlich im schönsten Sommer, weil man nur schönst im Advent davon predigt oder am Ewigkeitssonntag. Wir warten auf des Herrn Tag, auch wenn viele meinen, dieser Termin sei längst vertagt. Es ist nichts vertagt, nichts ad acta gelegt und nichts ins Kamin geschrieben. Auch wenn es Spötter genug gibt, unser aller Tage münden ein in des Herrn Tag. Und weil dem so ist, deshalb gehört Paulus und die Apostel und alle, die nach ihnen folgten, zu denen, die sich damals schon nicht mit einem römischen Frieden zu Frieden gegeben haben, sondern die warteten auf den Frieden Jesu Christi. Weil dem so ist, deshalb warte ich auch letztlich nicht auf einen Frieden, auf einen amerikanischen Frieden oder sowjetischen Frieden oder UNO-Frieden. Das ist mir zu kurz und zu klein. Weil dem so ist, warte ich auf den ewigen Frieden. Und damit träumen wir nicht ins Jenseits hinein, sondern wir beziehen aus dieser Naherwartung die Kräfte für unser heutiges Tun. Wir warten auf des Herrn Tag und wir warten auf des Herrn Stunde, auch wenn viele meinen, dieser Termin sei längst verstrichen. Sicher, die Bibel ist kein Kursbuch und Gottes Zeit ist keine mitteleuropäische oder keine Universalzeit. Wenn diese Gotteszeit bis heute und bis jetzt noch nicht verstrichen ist, so nicht deshalb, weil vielleicht seine Uhr kaputt gegangen ist. Gottes Uhr ist nicht reparaturbedürftig. Wir warten noch auf des Herrn Stunde, auf die der Paulus hier gewartet hat. Wir warten auf des Herrn Stunde, weil er uns noch stundet. Es ist nicht Saumseligkeit Gottes, dass er bis heute noch nicht gekommen ist, sondern es ist Barmherzigkeit Gottes. Er will, dass keiner verloren gehe. Er will, dass auch noch der Letzte umdreht, bevor es zu spät ist. Wenn er durch die angelehnte Tür kommt, dann gibt es keine Umkehr mehr. Dann gibt es ein zu spät. Deshalb warten wir auf des Herrn Stunde, weil es hier steht, der Herr ist nahe. Und wir warten auf des Herrn neue Welt. Und siehe, ich mache alles neu. Er hat doch deshalb zur Feder und zum Papier gegriffen, nicht zuletzt, um dies weiterzusagen. Und darin gründet letztlich noch einmal die tiefe Wurzel seiner Freude überhaupt. Wenn der Herr nahe ist und mit ihm sein Reich, dann kann ja diese Welt nicht mehr ganz dunkel sein. Dann ist's, als ging über diesem Tal des Weinens, über allem Kampf, Sorge und Streit schon die ersten Strahlen einer Sonne auf, das Licht der Gotteswelt. Der Herr ist nahe, jetzt lohnt es sich, die kurze Zwischenzeit zwischen Ostersieg und Wiederkunft vollends durchzustehen, im Warten fröhlich, im Leiden standhaft, im Lieben unermüdlich, zur Hoffnung bereit. Wenn der Herr nahe ist, liebe Freunde, dann und so die grobe Zusammenfassung dieser Verse, dann kein Streit, sondern einigt euch. Dann keine Sorge, sondern freut euch. Dann keine Angst, die Gnade sei mit euch. Lassen Sie mich diese drei Balkenüberschriften noch einmal unterstreichen. Zum Ersten, kein Streit, einigt euch. Also, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn. Krone, hier übersetzt, nicht an eine Königskrone gedacht, sondern an die Auszeichnung des Wettkämpfers. Also, der Hochspringer, der in Los Angeles 2,39 Meter überspringt, nicht nur in Eberstadt, sondern eben in Los Angeles, der wird dann sicher die Goldmedaille erhalten. Die hängt er sich herum. Das ist seine Krone, das ist seine Medaille, das ist seine Auszeichnung. Mit dem kann er angeben, mit dem kann er zeigen, das habe ich geschafft und habe ich gekonnt. Und dieses Bild benutzt der Apostel und sagt, ich habe auch eine Krone. Ich habe auch eine Auszeichnung. Ich habe auch eine Goldmedaille. Aber ich bin nicht 2,39 Meter gesprungen, auch nicht 100 Meter in 9,8. Ich habe überhaupt keine Leistung vollbracht, sondern meine Goldmedaille, das seid ihr. Die Gemeinde in Philippi, das ist die Krönung seines Lebens. Das ist's. Und darin steckt das, ja, das ist die Krönung eines Lebens überhaupt, einen anderen Menschen diesem Herrn zugeführt zu haben. Das ist die Krönung, wenn sicher allein durch Gottes Geist, aber durch unsere Mithilfe ein anderer zum Glauben kam. Das gilt einmal sicher auch für Eltern, die etwas davon spüren, dass wenn ein Kind den richtigen Weg gefunden hat, dass es eigentlich keine größere Freude geben kann für Eltern, zu wissen, sie durften Wegbegleiter eines Menschen sein, der den Kurs auf das Ziel hat. Und von daher umgekehrt, kein größerer Schmerz für Eltern, kein größerer Schmerz, als zu wissen, dass man an diesem Punkte nicht die Erfüllung seiner Gebete erhalten hat. Keinen größeren Schmerz, als zu wissen, die Kinder sind nicht auf diesem Wege. Die Krönung des Lebens. Und von daher diese Mitarbeit, ich sage es noch einmal an den jungen Leuten, in der Jugendarbeit mitzumachen. Ich sage es allen anderen, dabei zu sein, um mitzuhelfen, anderen Menschen den Weg zu weisen durch Wort oder Tat. Das ist die Krönung des Lebens. Nicht ein herrliches Abitur, nicht ein großartiger Studienplatz, nicht eine wunderbare Stelle, nicht eine hervorgehobene Stellung in der Gesellschaft, sondern einmal sagen zu können, der und die ist auch meine Goldmedaille. Nicht aufgrund meiner Fähigkeiten, sondern allein aufgrund von Gottes Gnade. Also, meine geliebten, ersehnten Brüder, meine Krone steht fest in dem Herrn. Ich bin hoch erfreut, sagt ihr, dass ihr wieder aufgeblüht seid, wirklich. Wir erinnern uns noch einmal an diese römische Veteranenkolonie Philippi, dort, wo gar nichts los war. Ausgebrannte heidnische Erde. Und dann kam dieser Paulus und dann bekehrte sich diese Lydia, die erste Frau in Europa. Und als zweiter ein Gefängnisdirektor, der Mann oben im Knast, der bekam ein neues Herz. Und dann waren es Wahrsagerinnen, dann waren es Heiden und Juden, Jugendliche und Alte. Eine Gemeinde erblühte und dann kamen Spannungen. Und dann kamen Spannungen. Das gibt es überall, wo Menschen zusammenarbeiten. Jeder hat seine besondere Art. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen. Jeder hat seinen eigenen Dickkopf. Und über Nacht kann aus einem harmlosen Missverständnis ein bitteres Zerwürfnis werden. In der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie und wer kennt es nicht von unseren Verwandtschaften? Über Nacht Zerwürfnisse und Spannungen. In Philippi waren es zwei Frauen. Die waren sich in die Haare geraten. Die Euodia und die Syntyche. Es gibt einige Bücher über diese Stelle, aber sie wissen nicht mehr, als was hier steht, nämlich nichts. Man nimmt an, dass es sich um Frauen gehandelt hat, in deren Häuser damals die Versammlungen stattgefunden haben. Es gab ja keine Kirchen, sondern nur Häuser hin und her. Und es ist interessant, an dieser Stelle wieder zu unterstreichen, wie stark und groß die Rolle der Frau schon damals war. Normalerweise standen ja die Frauen in Griechenland völlig im Hintergrund. Die griechische Idealvorstellung einer Frau war, dass man eine Frau so wenig wie möglich sah und so wenig wie möglich hörte. Das war die ideale Frau. Eine anständige Frau ließ sich nicht auf der Straße sehen und blicken und sie bewohnte im Haus ihre eigenen Räume und nahm nicht einmal am Mittagsmahl teil. Und wer heute noch nach Afrika kommt, mir unvergesslich dieses pulsierende Leben in Khartoum, aber eine Stadt mit lauter Männern und keine Frauen, überhaupt nicht sichtbar. Jedenfalls war es damals anders in der christlichen Gemeinde. Die beiden Frauen hatten einen wichtigen Beitrag zum Aufbau der Gemeinde getan. Ein Zeichen, wie groß und wichtig die Frauen damals schon genommen worden sind. Und die beiden, die streiten miteinander. Die gehen sich aus dem Wege. Die reden nicht mehr. Die ermahne ich, dass sie eines Sinne seien. Eine Gemeinde geht kaputt, wenn darin streitende Gruppen sind. Eine Ehe geht kaputt, wenn zwei nicht eines Sinnes sind. Unsere Familien gehen kaputt oder sind schon vor die Hunde gegangen, weil man sich nicht auf einem Nenner treffen konnte, wo man nicht eines Sinnes ist. Und vielleicht sollte man einmal diesen Vers so lesen, indem man seinen eigenen Namen einsetzt. Nicht Euodia, sondern Eisler ermahne ich, Meyer Schulze ermahne ich und jenen, dass sie eine Sinne seien. Sie wissen genau, welche Namen jetzt und heute Abend an dieser Stelle eingetragen werden müssten. Ihr Name unter andere. Und euch ermahne ich, dass ihr eines Sinnes sein sollt. Das heißt nicht, dass es keine Meinungsverschiedenheiten geben kann. Das heißt nicht, dass überhaupt nie Funken fliegen. Das heißt nicht, dass man sich auch manchmal die Wahrheit an den Kopf werfen muss. Aber es kann und darf nicht dabei bleiben. Liebe Freunde, es kann nicht dabei bleiben, dass wir zerstritten sind. Es darf nicht dabei bleiben. Und interessanterweise wird schon damals ein Dritter beauftragt zu helfen. Ein Dritter ist nötig, um Frieden zu stiften. Und so bittet Paulus den Synzygos, Streit zu schlichten. Und oft genügt ein Wort, ein Anruf, ein Brieflein, vergib. Ich meine, es ist an der Zeit, dass wir den Streit begraben. Eine sich streitende Gemeinde ist keine Gemeinde. Eine sich streitende Ehe ist keine Ehe. Eine sich streitende Familie ist keine Familie. Der Herr ist doch nahe. Der Herr ist doch nahe. Vielleicht ein kleines Bild. Wenn man abends in ein Haus kommt, wo auch Kinder sind und wo es dann abends alles wild durcheinander geht. Es liegt noch dies und jenes herum. Die Mutter mahnt aufzuräumen, aber keiner denkt daran. Der Abend ist noch lang. Und dann auf einmal läutet es. Einer schaut durchs Fenster. Besuch kommt. Besuch kommt. Und nun sollten Sie sehen, wie es jetzt losgeht. Jeder greift zu. Der Streit ist vergessen. Da auf einmal, der Besuch darf auf keinen Fall sehen, was wir für einen Saustall haben. Und jeder hilft aufzuräumen und zurechtzurücken. Der Besuch verändert die ganze Situation. Liebe Freunde, Paulus sagt, der Besuch kommt. Nicht nur irgendein nettes Psychle, nicht nur irgendeiner aus der Nachbarschaft oder Verwandtschaft, sondern der Herr selber. Kann der es mit ansehen, wie es bei uns durcheinander aussieht? Willst der sehen, wie alles noch so unzusammengepackt hier durch die Gegend fährt? Liebe Freunde, nicht alles Unnötige. Wir sollten doch nicht alles Unnötige tun. Wir sollten das Wichtigste unseres Lebens in Ordnung bringen. Der Herr ist nahe. Warum verschieben wir es denn? Die lange Bank ist der beste Sitzplatz des Teufels, hat einer gesagt, das ist's. Die lange Bank ist der beste Sitzplatz des Teufels. Wir sollten es tun. Kein Streit. Einigt euch. Hören Sie es. Kein Streit. Einigt euch. Und das andere. Keine Sorge. Freut euch. Ich las bei Robert Scott, diesem Antarktisforscher, er schrieb, als er dort draußen in der Eiswüste saß, der kalte Atem des Todes, eigentlich schon an Zeltwand, und da schrieb er an den Rektor von Edinburgh: Wir haben unser Lager an einem äußerst trostlosen Fleck aufgeschlagen. Wir befinden uns in einer verzweifelten Lage, erfrorene Füße, kein Brennstoff und sind weit weg von unseren Vorräten. Aber dennoch würde es Ihr Herz erfreuen, wenn Sie in unserem Zelt sein und unsere Lieder und unsere heiteren Gespräche hören könnten. In diesen wenigen Sätzen ist doch ein Grundgesetz unseres Lebens versteckt, nämlich, dass das Glück nicht von äußeren Dingen abhängig ist, sondern ausschließlich von der Gesellschaft, die um uns herum ist. Wenn wir mit den Richtigen zusammen sind, ist alles andere unwichtig. Wer mit den Richtigen zusammen ist, der ist auch in schwierigster und schwerer Lage fröhlich. Wer mit diesem Herrn und seinem Geist zusammen ist, bei dem ist nichts verloren. Freut euch an dem Herrn, der bei euch heute ist, und freut euch an dem Herrn, der zu euch kommen will und euch aus dieser Eiswüste entsetzt. Also nicht setzt eine lachende Miene auf, nicht lasst keinen Schmerz an euch heran, nicht steigert eure erzwungene Fröhlichkeit, nein, behaltet den Herrn im Auge, bedenkt, was er verspricht. Was euch das Leben bringt und nimmt, jeder Tag ist eine Station auf seinem Weg. Und darum setzt dieser Paulus dieses herrliche Wort, alle Wege, dazu. Freut euch in dem Herrn, alle Wege. Also, auf allen Wegen soll diese Freude mit euch gehen. Ja, sie geht alle Wege mit euch mit. Durchs Tränental hindurch, ins Sterbetal, ins Leidenstal. Alle Wege, auf allen Wegen ist dieser Herr dabei. Und Mir ist noch einmal jenes doch mir auch eindrückliche Bild eingefallen. Sie kennen es sicher von Indien, als es ein indischer Theologe erzählt, der sagte, einer, der zurückgeschaut habe in seinem Leben, er habe immer zwei Fußspuren nebeneinander gesehen. Seine eigene und die Fußspur seines Herrn. Ihn selber habe er nie entdeckt, aber im Rückwärtsschauen habe er immer die zweite Spur ausgemacht. Er war alle Wege dabei. Nur einmal, da sah er nur seine eigene Spur. Nur einmal, da war die andere Spur nicht zu sehen. Und dann fragte er seinen Herrn, Herr, damals warst du nicht dabei. Damals, als es am allerschwersten war, da musste ich meinen Weg allein gehen. Und der Herr sagte, doch, ich war alle Wege dabei. Und auf jenem Abschnitt, auf dem du nur die eine Fußspur gesehen hast, da war es nicht deine, sondern meine Fußspur, und es war jener Abschnitt, an dem ich dich auf Händen getragen habe. So ist es. Dann, wenn es am schlimmsten wird, dann, wenn es am tiefsten hinuntergeht, dann, wenn ich selber nicht mehr weiter kann, dann ist er so nahe, dass er mich auf Händen trägt und hindurchträgt. Das ist es. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Freuet euch. Und drei kurze Anweisungen dazu. Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Lindigkeit, ein altes Wort, eure Herzensgüte, das ist mehr als Gerechtigkeit. Man könnte es vielleicht so erklären, was Lindigkeit ist, im Gegensatz zur Gerechtigkeit. Nicht wahr? Einer hat in einem Examen eine sehr gut geschrieben und der andere ein befriedigend. Nach der Gerechtigkeit sind sie drei Noten auseinander. Aber wenn man einmal hinter die Schicksale vielleicht dieser beiden Studenten schaut, da sieht man, der erste hatte ideale Bedingungen. Er hatte ein ruhiges Zimmer. Er hatte Geld genug. Er hatte Eltern, die für ihn sorgten. Er konnte in großer Ruhe dieses Examen durchstehen. Der andere, dessen Eltern gestorben, der überhaupt keine richtige Bude hatte, geschweige denn Geld, um weiterzumachen, der nebenher jobben musste. Einer, der schließlich zu diesem Ergebnis kam. Und so meint nun Paulus, lasst nicht nur anderen Gerechtigkeit widerfahren, sondern Lindigkeit. Schaut die Hintergründe an und dann versteht ihr viel mehr, auch bei euren eigenen Kindern. Eure Lindigkeit lasset kund sein. Beten und flehen mit Danksagung ist das andere. Werft eure Sorgen auf den Herrn. Und Luther hat dazu gesagt, er hat einen starken Hals, dass er es wohl tragen kann. Dieser Gott hat einen starken Hals, dass er es wohl tragen kann, auch das, was mich beschwert. Und das Dritte, nehmt eure Gedanken in Zucht. Das heißt, freut euch, nehmt eure Gedanken in Zucht. Was ehrbar ist, was wahrhaftig, was wohllautet, dem denket nach. Also nicht nur den kleinen und großen Skandalgeschichten, dem Klatsch, den Stories, dem Gemeinen, dem Niederträchtigen. So, wie es erzählt wird von eines großen Meister eines Geigenmachers, der Meistergeigen fabrizieren konnte, und sie ihn fragten, wie geht denn das, dass ihre Geigen solch herrlichen Ton haben? Und dann sagte er, sicher, Holz und so, die Verarbeitung ist wichtig, aber ich hänge meine Geigen, wenn sie fertiggestellt, ich hänge meine Geigen für ein Jahr in den Orgelkasten einer unserer größten Orgeln in der Stadt und dort spielt ein Meister. Ein Jahr lang muss diese Geige diese wohllautenden Töne aufnehmen. Nur dann ist sie in der Lage, selber wohllautend zu spielen. Diese Legende könnte sehr wohl für uns Menschen passen. Es kommt darauf an, wo wir hängen. Ob wir nur zwischen Zeitungsnachrichten morgens und abends zwischen Krimi und Fernsehen hängen, ob wir dem allem nachspüren und nachhören müssen, was über Ätherwellen und Fernsehkanäle auf uns hereinkommt, oder aber, ob wir wieder dem und dort hängen, wo es wohl lautet. Auch bei Musik, auch bei Büchern, auch bei guten Gesprächen, dem denket nach, das lasst um euch sein. Das prägt, was einen Menschen über einen Menschen hereinkommt. Gute Freunde, ein gutes Buch, auch gute Musik, dem denket nach. Freuet euch. Und ein letztes, noch kurz, keine Angst, die Gnade sei mit euch. Die Gnade sei mit euch. Und er sagt, ich kann beides, arm und reich leben, satt und hungrig sein, reichlich haben und knapp bei Kasse sein. Ich habe gelernt, in der Lage, in der ich mich befinde, mich begnügen zu lassen. Wer von uns kann es nachsagen, wir sind nicht mit wenigem zufrieden, sondern wir sind mit vielem unzufrieden. Wer könnte so das sagen, nachsprechen? War Paulus vielleicht ein todkranker Mann? Ist er ein Stoiker geworden? Was ist mit ihm passiert, der so etwas sagen konnte? Dies alles nicht. Er sagt nicht, seht mich an, ich kann's. Er zeigt auf den Herrn und bekennt schließlich, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Er kann es auch bei mir machen. Frei von allen Knoten und Verknotungen hin zur Freiheit. Habt keine Angst. Und das ist die Gnade des Herrn, die das schaffen kann. Ich habe alles. Wer diesen Herrn hat, dem wird sicher manches mangeln. Und wenn Sie jetzt nachher wieder nach Hause gehen, dann wird Ihnen jenes und dies fehlen. Und trotzdem, wenn Sie diesen Herrn haben, haben Sie das Entscheidende und alles andere sind nur Nebensächlichkeiten. Und deshalb sagt er zum Schluss, mein Gott wird ausfüllen all euren Mangel nach seinem Reichtum. Das ist hier ein Begriff aus der Schifffahrt. Wenn damals oder auch heute noch bei einem Segelschiff im Hafen die Segel gesetzt werden und wenn dann der Wind aufkommt, dann fährt dieser Wind in das Segel und dieses Segel wird ganz, ganz ausgefüllt und aufgebläht und dann fährt dieses Schiff ab. Und so meint er, wenn dieser Geist Gottes bläst, wenn ich mich in diesen Geist Gottes stelle, wenn ich ihm aussetze, dann wird dieser Geist Gottes auch mein Lebenssegel so ausfüllen, dass kein Ecken mehr ist, das nicht von diesem Geist berührt wird, sondern dass ich dann in Fahrt komme und allen Mangel ersetzt wird durch seinen Geist. Bei Jesus kommt keiner zu kurz. Mangelkrankheiten gibt es bei ihm nicht. Gnade ist alles. Gott wird jeden Mangel ausfüllen. Hören Sie, Gott wird Ihren Mangel, jeden Mangel ausfüllen. Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht. Das wollen wir jetzt miteinander singen. Noch beten. Vater im Himmel, du kennst unseren Mangel und du weißt, was uns fehlt. Und eben dieses Fehlende und Mangelnde steht so groß vor uns, dass es uns bedrängt und uns Angst macht. Wir danken dir für diese deine Verheißung, dass du jeden Mangel ausfüllen willst. Herr, dass wir dies glauben können, das schenke uns. Dass uns nichts mangeln darf, was zur Seligkeit notwendig ist. So gib uns jetzt wieder einen freien Blick, und lass uns durchatmen in deinem Geiste. Wir bitten dich für alle, die dies nicht können, die unter ihren Lasten beinahe begraben sind. Wir bitten dich für unsere kaputten Ehen, die kaputten Familien, auch für unsere Gesellschaft, wo so hart gestritten wird. Schenk du neue Einigung in dir durch deinen guten Geist. Herr, begleite uns nun und trage uns, wenn wir nicht mehr gehen können. Bleibe bei uns bis zu dem Tage, an dem du wiederkommst. Ja, komm, Herr Jesu, komme bald. Und so, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.